Hallo Saskia, herzlich willkommen zur Sendung. Ich möchte hier gleich mit einem Gedicht beginnen. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasse ich mich mit Schweinen. Auch war ich nie ein Dichter, trotz Donnerwetter Parapluie, nur immer Schweinezüchter, poetisch war ich nie. Ja, mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck. Meine Frage, kennst du das Gedicht?
Kenne Verse da draus.
Kein Druck hier, das ist wirklich kein berühmtes Gedicht, aber es ist ein Gedicht, das mich als Kind sehr, sehr beeindruckt hat. Als ich noch zu Hause gelebt habe mit meinen Eltern als Kind, meine Mutter liebte Operetten. Samstagabend war Operettenabend und dann lief hier der Zigeunerbaron. Ich weiß, wahrscheinlich politisch nicht mehr ganz korrekt, wenn man das sagt, aber so heißt der Titel, eine Operette von Johann Strauss. Ein Vorstellungslied des Schweinezüchters, der in dieser Operette vorkommt. Und ich fand das immer lustig, weil ich dachte immer, was für ein Leben. Schreiben und Lesen, das interessiert ihn nicht. Der hat einen handfesten Job. Du bist jetzt aber eine Expertin in Sachen Schreiben und Lesen. Du hast mit solchen Kindern zu tun, die nicht viel am Hut haben mit Schreiben und Lesen.
Ja, ich glaube, es ist schwierig, nicht viel am Hut zu haben mit Schreiben und Lesen, weil wir in Gesellschaften leben, die, also in Deutschland, in Australien, wo, wenn man nicht gut lesen und schreiben kann, sind einem, glaube ich, weniger Möglichkeiten offen in der Zukunft. Ich habe gehört, dass in Australien zum Beispiel immer weniger Arbeitsmöglichkeiten gibt für Leute, die halt Schwierigkeiten haben mit Lesen und Schreiben, wo bestimmte Zukunftswege einfach nicht offen sind. Ich glaube, gibt es nicht viele Leute, die nicht dafür mit am Hut haben.
Um das nochmals festzuhalten, also Schreiben und Lesen ist eine wichtige Voraussetzung, um sich auch zu bilden, um auch etwas Kenntnis sich anzueignen und im Leben etwas zu erreichen, voranzukommen.
Ja, und ich glaube, wir dachten irgendwie, als das Internet so übernommen hat, dass vielleicht alles, dass niemand mehr lesen und schreiben kann, dass die Computer alles für uns machen, dass Artificial Intelligence übernimmt. Aber ich glaube, das Gegenteil ist passiert. Wir gucken alle Informationen im Internet nach, da muss man schreiben können. Wir kommunizieren über Social Media. Da muss man auch schreiben können, muss man lesen können. Das heißt, selbst nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern auch unsere Sozialzusammenkünfte sind sehr vom Lesen und Schreiben abhängig. Und für viele Kinder ist die Klinik, an der ich arbeite, beschäftigt mit einem Forschungsprojekt, das wir facilitieren, also dass wir mit Unternehmen, wo es um Kinder geht, die im Zusammenhang mit ihren Lese- und Schreibschwierigkeiten eben auch, ich glaube, man sagt im Deutschen Angststörungen, Anxieties entwickeln. Und wir sind noch nicht ganz klar darüber, was zuerst passiert. Kommt erst die Ängstlichkeit und dann führt das dazu, dass die Kinder Schwierigkeiten haben zu lernen, inklusive Lesen und Schreiben zu lernen, oder ist es vielleicht umgekehrt? Und im Moment haben wir gerade einen Forschungsantrag gestellt, um das anzugucken. Das wird geleitet von Professor Genevieve MacArthur am Macquarie University Center for Reading. Und da gucken wir halt, ist es vielleicht so, dass Kinder in die Schule gehen und dann sind sie ganz aufgeregt und dann sollen sie lesen lernen und es wird dann ein bisschen schwierig und dann entwickeln sie bestimmte Ängstlichkeiten, vielleicht weil sie bestimmte Sätze um sich herum hören. Dann schaukelt sich das halt so hoch, dass die Ängstlichkeit schlimmer wird und dass sich das dann halt auf andere Bereiche in ihrem Leben auswirkt.
Du forschst jetzt danach, was sind die Ursachen, die Gründe von Lesen- und Schreibschwierigkeiten, ja? Also, aber das wurde sicher schon seit langem wird danach geforscht. Also hat man noch immer keine Antwort gefunden.
Ja, man kann halt an verschiedenen Stellen schauen. Also Ursachenforschung kann halt in der Biologie anfangen, wo wir halt irgendwie die Gene angucken, weil wir wissen, dass halt Lese- und Schreibschwierigkeiten in bestimmten Familien sich häufen. Also wenn Eltern Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind das auch haben wird, größer. Wenn Geschwister Schwierigkeiten haben, steigt das Risiko nochmal. Also kann man in Genen anfangen, man kann die Biologie angucken. Also was ist irgendwie, welche Unterschiede gibt es vielleicht in der Verarbeitung, die man im Gehirn sehen kann. Und ich bin aber interessiert an der Kognition. Also, und da geht es halt darum, vielleicht Symptome, könnte man sagen, oder welche Teile der Lesekognition könnten schwierig sein? Also wir haben zum Beispiel mit Kindern gearbeitet und meines Wissens nach die klarste Studie publiziert, wo wir mit Kindern gearbeitet haben, deren einzige Schwierigkeit darin lag, wenn sie gelesen haben, dass die Buchstaben sozusagen wie vertauscht waren. Das ist jetzt eine englische Studie gewesen, deshalb meine Beispiele in Englisch, aber die haben zum Beispiel das Wort Parties gesehen und haben das als Pirates gelesen. Aber die konnten ganz korrekt lesen und die konnten schnell lesen und die konnten verstehen. Aber wenn sie ein Wort gelesen haben, das ein Anagramm von einem anderen Wort ist, dann haben sie halt diese Vertauschung gemacht. Und das war eine sehr präzise, das ist halt eine, was, woran ich halt interessiert bin, ist ganz präzise zu gucken, was ist es, das in der Lesekognition schwierig war für dieses Kind zu lernen. Und diese Herangehensweise an Leseforschung wird kognitive Neuropsychologie genannt. Das ist eine ganz alte Tradition. Und der Grund, warum ich das so hilfreich finde, auch in der klinischen Praxis, ist, weil wenn wir genau wissen, was das Problem ist beim Lesen für ein Kind, dann können wir das sozusagen umdrehen und sagen, okay, wenn das jetzt schwierig ist mit der Buchstabenfolge, dann können wir eben in der Therapiemaßnahme genau da ansetzen, wohingegen andere Kinder vielleicht ganz andere Schwierigkeiten haben. Also andere Kinder können zum Beispiel, wenn wir denen neue Worte geben, dann können sie die nicht lautieren. Oder andere Kinder im Gegensatz lautieren immer, selbst Worte, die sie schon 100-mal gesehen haben. Und das braucht ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und so informiert meine Forschung das, was wir dann in der Praxis an der Klinik machen können. Natürlich auch andere Leute Forschung, nicht nur meine. Es gibt irgendwie, natürlich, es gibt ganz tolle Forschung, die das informiert. Und an eben angebunden zu sein, die Klinik ist angebunden an dieses Forschungszentrum. Und das heißt, dass wir ganz nah sind an dem, was eben in der Forschung passiert. Das heißt, wir können das sehr schnell umsetzen. Und ich glaube, meines Wissens nach gibt es in Australien, sind wir wahrscheinlich die einzige Klinik, die so eng an die Forschung angebunden ist. Und wir können das dann ganz schnell umsetzen, was eine schöne Nische ist.
Was ist die Buchstabenverwechslung ein klassisches Beispiel von Lesestörung oder gibt es noch andere?
Interessanterweise, also zumindest in Australien, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber wenn jemand in Australien hört, mein Kind hat eine Dyslexie, dann denken sie immer, oh, mein Kind vertauscht die Buchstaben. Aber wir würden sagen, das ist halt eine Möglichkeit von einer Schwierigkeit, die ein Kind entwickeln kann, halt die Buchstabenvertauschung. Aber andere Kinder haben andere Schwierigkeiten. Also wir haben zum Beispiel mit Kindern zusammengearbeitet, die Schwierigkeiten haben in der Buchstabenerkennung. Also das heißt, dass sie, wenn sie ein F sehen, dann das vielleicht als ein L lesen oder so. Das ist eine ganz andere Schwierigkeit. Wie gesagt, würde man dann ganz anders ansetzen in der Therapie. Oder ich habe eben über Kinder gesprochen, die nicht lautieren können, also die nicht irgendwie die Buchstaben lautieren können und dann die Laute zusammenziehen, um zu lesen. Oder andere Kinder haben Schwierigkeiten, eine Langzeit-Gedächtnisspur zu formen, die ihnen dann erlaubt, ein Wort ganz sofort zu lesen. Oder es gibt da wirklich ganz viele Symptome und wir sind halt daran interessiert, das genau zu lokalisieren, im Sinne von, wo in der Lesekognition ist eben diese Schwierigkeit, damit wir dann die Therapie so ganz genau umsetzen können, weil so viele Kinder so unterschiedliche Schwierigkeiten haben und ist dann halt einfach nicht richtig zu sagen, alle brauchen die gleiche Therapie, sondern die Therapie muss sich irgendwie daran orientieren, was die Schwierigkeiten des Kindes sind.
Ja, und wann weiß ich als Eltern, dass mein Kind Lese- und Schreibschwierigkeiten hat?
Ganz schnell, würde ich sagen, ganz schnell. Und also ich glaube, wenn ein Kind Deutsch lesen lernt, noch schneller, als wenn die Englisch lesen lernen. Es gibt alte Studien von einem Team aus Englischen, also aus Großbritannien und aus Österreich, glaube ich. Die haben sich angeguckt, wie schnell Kinder Deutsch und Englisch lesen lernen. Und die deutschen Kinder sind viel schneller, weil es eben so eine wesentlich regelmäßigere Sprache ist. Aber im ersten Schulbesuchsjahr kann man sehen, dass die Kinder eben mehr Schwierigkeiten haben, das Lesen zu lernen. Ich würde sagen, dass man das im Englischen auch im ersten Jahr sehen kann, dass da mehr Schwierigkeiten sind. Und die Idee ist dann halt, wenn wir das sehr früh sehen können, dann können wir ganz früh einschreiten und eben noch präziser unser Lernen ausrichten oder unser Teaching ausrichten. Und dann kann man eben schneller dazu, kann es dann schneller dazu führen, dass die Kinder dann eben funktionale Lesefähigkeiten erhalten. Der Unterschied ist halt, wie lang dauert es, dahin zu kommen, dass die Kinder eben so lesen können, dass sie eben im Alltag und auch im Berufsleben zurechtkommen.
Also die Sprache ist dein Brot und ist auch deine Herzensangelegenheit, aber die Muttersprache ist Deutsch. Und warum hast du dich gerade in der englischen Sprache spezialisiert oder hast du auch Erfahrungen damit in der deutschen Sprache?
Also ich habe in Potsdam studiert und habe da auch angefangen. Ich hatte eine ganz tolle Professorin da und da habe ich halt angefangen, über diese kognitive Neuropsychologie zu lernen und auch mit Kindern mit Schreib- und Lesestörungen gearbeitet. Da hat das angefangen und dann nach dem Studium habe ich in Berlin in einer Schule für Erwachsene mit Erwachsenen gearbeitet und diese Erwachsenen hatten halt als Kinder und Jugendliche nicht lesen und schreiben gelernt. Und
also Analphabeten?
Ja, funktionale Analphabeten. Ja. Und
ist das eigentlich nicht eine einfache Angelegenheit, einem Analphabeten das Schreiben und das Lesen beizubringen? Weil man hat ja keine Störungen in dem Sinn, sondern einfach eine Unwissenheit, die man leicht füllen kann.
Kommt darauf an, was die Gründe sind. Also zum Beispiel, ich habe ja eben gesprochen von Kindern, die Schwierigkeiten haben mit der Buchstabenerkennung. Die Kinder, mit denen wir längerfristig über mehrere Jahre gearbeitet haben, und das ist jetzt in Englisch, denen fällt es nach vielen Jahren intensiver Therapie immer noch schwer, flüssig zu lesen, korrekt zu lesen. Das heißt, das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die vielleicht längerfristig Auswirkungen hat. Kinder, die Schwierigkeiten haben mit dem Lautieren, den können wir zum Beispiel zumindest im Englischen schneller beibringen, Funktionen zu erlernen, die ihnen erlauben, gut im Alltag zu funktionieren. Es kommt ein bisschen darauf an, was die Schwierigkeiten sind. Wir haben damals in Berlin auch mit Leuten gearbeitet, also manchmal lernen Kinder nicht, weil sie traumatische Erfahrungen hatten. Und dann ist eben manchmal die Schule ein Ort, wo sie sicher sind. Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber es war einfach mit den Leuten, mit manchen von den Leuten so, mit denen wir da gearbeitet haben. Und das heißt, als sie erwachsen waren und unabhängig von den Dingen, die sie als Kinder da betroffen und traumatisiert haben, haben sie entschlossen, lesen zu lernen und da stand ihnen halt nicht mehr so viel im Wege. Die hatten keine tatsächliche Leseschwierigkeit, sondern die Umstände in ihrem Leben haben sie davon abgehalten, dann lesen zu lernen, wann die meisten anderen Leute lesen lernen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Die haben dann schneller gelernt als jemand, der jetzt mit der Lesekognition Schwierigkeiten hat in einer Art, die das halt schwieriger gemacht haben, lesen zu lernen.
Von einem Extrem zum anderen Extrem. Du bist dann nach Australien gekommen und dann sofort ins Outback, in eine Aboriginal-Schule?
Ich habe dann erst noch promoviert und nach der Promotion kam ein Jobangebot, nach Cape York zu gehen. Das ist die sagen hier Far North Queensland. Ich finde, das klingt so, wie es sollte. Da gibt es Krokodile und irgendwie so dschungelhafte Natur und ich durfte dann da oben an der Schule arbeiten, wo irgendwie zu dem Zeitpunkt 40 Kinder waren. Das war, also man sagt halt remote, da war nichts drumherum. Und alle Kinder an der Schule waren Aboriginal-Kinder. An der Schule waren ganz viele Kinder, die eben nicht lesen und schreiben konnten. Aber wieder viele Kinder, die nicht lesen und schreiben konnten, nicht weil sie eine Schwierigkeit hatten, das zu lernen, sondern weil viele von den Lernumständen schwierig waren. Also ich glaube, dass die Schule ganz wenige Lehrer hatten, die langfristig an der Schule geblieben sind. Und leider war ich auch eine von den Lehrkräften sozusagen, die nicht sehr lange da geblieben sind. Das ist ein Problem natürlich, weil es dauert eine Weile, bis man eine Beziehung mit den Lehrern aufbaut. Und das ist natürlich total wichtig, um zu lernen. Ich durfte dahin und habe eben die Einführung von einem Leseprogramm supervidiert. Und das war sehr spannend. Also nicht nur da zu wohnen, das ist natürlich sehr anders als Deutschland und auch sehr anders als irgendwie die großen Städte in Australien. Ganz andere Probleme, ganz andere Umstände. ich habe an der Macquarie University auch promoviert und bin dann halt nach Cape York gegangen, um da zu arbeiten, und habe dann ein Jobangebot wieder an der Macquarie University bekommen und habe dann da geforscht und hatte dann später auch ein Forschungsprojekt da. Und dann habe ich eben versucht, so ein bisschen zweigleisig zu fahren, also nach dieser Erfahrung in Cape York und zu sehen, wie wichtig, was für einen Unterschied es macht, irgendwie wirklich gut zu unterrichten und auch für mich, ich glaube, so diesen direkten Einfluss von Forschung zu sehen, was wir für einen Unterschied machen können für das Leben von einem Menschen, von einem Kind, von einer Familie. Ich fand es schwierig, davon wegzukommen, und deshalb ist meine Forschung seitdem immer sehr praxisnah gewesen. Die Arbeit, die ich mache, zum Beispiel haben wir sehr viele von den Forschungsinstrumenten, die wir entwickelt haben, es sind so Tests, Lesetests zum Beispiel, die haben wir ursprünglich in Forschungsprojekten entwickelt, aber die sind klinisch so wertvoll, dass wir mit einem Programmierer zusammengearbeitet haben, und diese Tests sind jetzt, kann man halt als Lehrer und Forscher vom Internet runterladen oder halt über diese Webseite kann man halt diese Tests durchführen. Das heißt, dass wir dann diese Forschung direkt übersetzen konnten in die Praxis, und jetzt gibt es Zehntausende von Leuten, die 10.000 Benutzer von diesen Tests. Das heißt, dass diese Tests informieren Lehrer darüber, was sind die Schwierigkeiten, so wie ich das eben genannt hatte. Ist es mit dem Lautieren, ist es mit dem Sichtvokabular, ist es irgendwie mit der Buchstabenerkennung, ist es mit der Buchstabensequenz. Und das kann dann Lehrern und aber auch Tutoren oder klinisch arbeitendem Personal erlauben, ganz direkt Therapie anzudocken an eben diese Probleme, die sie erkennen. Und ich glaube, das ist irgendwie echt so eine Schleife von meiner Arbeit in Cape York, dass ich wollte, dass, was ich forsche, auch wirklich direkt anwendbar ist.
Die Verantwortung liegt dann bei den Lehrern, nehme ich mal an, weil die sind dann direktesten mit dem Kind in Kontakt, was Schreiben betrifft. Als Eltern, wenn ich dann Posts sehe von meinem Kind auf Facebook oder Instagram oder SMS, die Grammatik ist ja furchtbar und die Orthographie noch viel schlimmer. Muss ich mir da Sorgen machen?
Kommt vielleicht aufs Alter drauf an. Also wenn Kinder am Anfang der Schulzeit lautieren, schreiben, das ist super. Das wollen wir. Das heißt, dass sie wissen, wie man irgendwie zwischen Phonologie und Orthographie übersetzen. Und wenn es sich dann aber nicht ändert, dahin, dass man eben nicht lautgetreu schreibt, dann ist es vielleicht schon ein Zeichen, dass man da mal guckt. Und ich bin halt eine Befürworterin, dass man früher schaut. Gibt es irgendwie Gründe für diese Sorgen? Sind das begründete Sorgen oder sind wir halt ein bisschen besorgter, als wir sein sollten? Und ich bin deshalb Befürworterin, dass man schaut, weil wir eben wissen, dass je früher wir intervenieren und je früher wir einen Therapieansatz haben, desto besser sind die Resultate. Und wir haben jetzt irgendwie interessanterweise in diesen Lockdowns, die wir hatten, wo die Eltern eben zu Hause mit den Kindern gearbeitet haben, haben ganz viele Eltern sehr nah gesehen, wie ihre Kinder lesen und schreiben. Das heißt, an der Klinik haben wir gerade eine Riesenwarteliste. Wir sind bis August, haben wir keine Termine mehr für Untersuchungstermine, um eben nachzuschauen, was ist denn los? Gibt es eine Sorge? Ist die Sorge begründet oder nicht?
Das hört sich fast an, wie als ob die Lehrer versagt haben.
Ja, ich finde, das mag ich nicht so gerne sagen, weil ich glaube, dass es war halt sehr schwierig, irgendwie in der Zeit auf eine andere Plattform uns umzuspringen, den ganzen Unterricht zu ändern. Ich glaube, es gibt auch Schwierigkeiten, zumindest in Australien eben, was machen die Universitäten, wie bringen die Universitäten den Studierenden in Erziehungswissenschaften eben bei, Lesen beizubringen. Und dann aber auch die Universitäten sind daran gebunden, dass ihre Studierenden lernen, so zu lehren, wie das eben, wie das festgelegt ist. Also die Universitäten müssen eben bestimmte bestimmte Boxen ticken, das, was sie beibringen müssen. Und das heißt, es ist halt im Endeffekt kommt es dann halt irgendwie zum Bildungsministerium zurück. Ne? Also zumindest in Australien, in Deutschland weiß ich das leider nicht.
Aber ich möchte nicht die Lehrer aufwiegeln, sondern ich höre schon viele schreien. Es kann auch sein, dass die Eltern zu besorgt sind.
Ja, manche Eltern sind zu besorgt. Ich bin vielleicht auch manchmal zu besorgt um mein Kind. Ich würde sagen, wenn man eine Sorge hat, dann ist es eine gute Idee, mit den Lehrern zu sprechen. Und wenn die Sorge bestehen bleibt, würde ich aber sagen, es ist eine gute Idee, das angucken zu lassen. Wenn es keinen Grund für die Sorge gibt, dann kann man das nach der Untersuchung feststellen. Und wenn es Grund für eine Sorge gibt, dann wissen wir, was wir tun können. Insofern, finde ich, gibt es da eine gute Lösung.
Dann um den Kreis zu schließen und weil ich ja altmodisch bin, zu meiner Zeit als in der Kindheit gab es noch keine Smartphones, kein Internet, keine SMS und Facebook, aber Operetten samstagabends, dass ich damals den Schweinezüchter bewundert hatte, darüber haben sich meine Eltern keine Gedanken gemacht, das war auch nicht nötig, ich bin da auch gut weggekommen. Sie nickt.
Ja, also muss ich vielleicht ganz kurz sagen, es gibt irgendwie ein bisschen schöne Forschung dazu, weil wir uns vielleicht manchmal besorgen, dass unsere Kinder irgendwie Codes texten und dann lernen sie vielleicht die falsche Orthographie oder so. Es scheint so zu sein, dass Kinder, die keine Schwierigkeiten haben mit dem Schreiben lernen, die haben auch keine Schwierigkeit eben zwischen den verschiedenen Registern. So texten wir und das ist da die Orthographie und so schreibe ich das eben in meiner Klausur. Die haben da keine Schwierigkeiten hin und her zu wechseln.
Das war ein Gespräch mit Associate Professor Saskia Kohnen, Direktorin an der Macquarie University Reading Clinic in Sydney und Forscherin am Center for Reading, ebenfalls an der Macquarie University. Lese- und Rechtschreibprobleme können das Leben in der Schule anstrengender machen, als einem lieb ist. Trotzdem, und das betont Saskia Kohnen immer wieder, sind oft alle Wege dennoch offen. Denn auch Wissenschaftler, Ärzte, Handwerker, Architekten oder Rechtsanwälte, die in unserer Gesellschaft erfolgreich leben und arbeiten, kämpfen ebenfalls mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.